Mein Gast heute in Dialogbar ist Corinna Eichenberger. Die studierte Juristin mit Anwaltspatent hat ihr Berufsleben hauptsächlich der Politik verschrieben. Die Aargauerin saß 2007 bis 2019 für die FDP im Nationalrat. Dort gehörte sie unter anderem der Geschäftsprüfungskommission und der Sicherheitspolitischen Kommission an. Vorher war sie 14 Jahre Grossrätin in der Legislative des Kantons Aargau. 2005 sogar als Grossratspräsidentin und damit höchste Aargauerin. Als Politikerin war sie stets um einen sachlich geführten Dialog bemüht und hat diesen auch gepflegt. Austauschen von Interessen statt Positionen, auch zuhören können und Kompromisse suchen statt nur unnachgiebig fordern, waren ihr wichtige Anliegen. Nach ihrem Rücktritt aus der Politik ist sie neugierige Beobachterin des Politikbetriebes geblieben. Sie hat verschiedene Mandate in Stiftungs- und Verwaltungsräten von KMU betrieben, zum Teil in der Funktion als Präsidentin. Zudem ist sie Partnerin beim Advokaturbüro Liatovic. 2002, als eine der ersten Absolventinnen überhaupt, hat sie ein Diplom in Mediation in Wirtschaft, Umwelt und Verwaltung an der Fachhochschule Nordwestschweiz gemacht. Deren Leiter Rolf Scherren war ja auch schon Gast bei Dialogbar. Corinna Eichenberger kennt aus ihrer Erfahrung den politischen Dialog und vor allem auch, wie er sich im Laufe der Jahre verändert hat. Mit Corinna Eichenberger spreche ich über den Nutzen einer Mediationsausbildung, den Unterschied zwischen Mediatorin und Juristin, den Dialog in der Politik, über den Unterschied von Policies und Politics, was es braucht für einen tragfähigen Kompromiss und die Rolle der sozialen Medien. Hier das Gespräch mit Corinna Eichenberger, welches während der Corona-Pandemie unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen stattgefunden hat, was akustisch nicht zu überhören ist. Corinna Eichenberger, herzlich willkommen bei Dialogbar. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit in der zweiten Welle der Corona-Pandemie und kurz nach der noch nicht klaren Auszählung der abgegebenen Stimmen der US-Präsidentenwahl mit mir über Konfliktklärung, Mediation und den Dialog in der Politik zu sprechen. Du bist 2019 als aktive Politikerin aus dem Nationalrat zurückgetreten. Was hat dieser Schritt für dich bedeutet? Hat es da auch Abschiedsschmerzen gegeben?
Es war ein großer Schritt, und zwar, weil ich ja seit 1993 politisch in Parlamenten aktiv war. Ich war 1993 in den Grossen Rat des Kantons Aargau gewählt worden. Das war gewissermaßen der Einstieg in die Politik, und 2019 bin ich als Nationalrätin nach 12 Jahren zurückgetreten. Fast 25 Jahre, oder nein, mehr als 25 Jahre Politik. Das heißt, die Politik nimmt im Alltag einen großen Teil ein, im Denken einen großen Teil ein, und plötzlich geht da zumindest in den Aktivitäten der Vorhang runter. Im Denken natürlich nicht, weil ich bin immer noch politisch sehr interessiert und lebe mit, was wo läuft, also auch zum Beispiel jetzt bei den Präsidentenwahlen in den USA. Aber es geht mir gut, mir gefällt das neue Leben. Es ist etwas weniger stressig, etwas weniger durchgetaktet im Alltag. Ich habe mehr Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich darf lesen, was ich will, und nicht immer nur, was Pflichtlektüre war. Ich bin überzeugt, es war der richtige Schritt, und ich habe ihn mir auch lange genug überlegt, bevor ich ihn dann wirklich getan habe.
Höre ich jetzt zwischen den Zeilen doch ein bisschen Abschiedsschmerzen?
Nein, eigentlich nicht, weil ich habe mir das wirklich gut überlegt und auch vorbereitet. Und ich habe Kollegen, die dann schon etwas darunter gelitten haben, dass sie da nicht mehr, wenn sie an einen Anlass kommen, den reservierten Sitz haben oder speziell begrüßt werden. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Das sind zwar während der Ausübung des Amtes angenehme Nebensachen, aber die spielten mir eigentlich nie eine große Rolle. Deshalb war der Abschied von der Politik eigentlich nicht schwierig, und ich genieße jetzt die Lebensqualität, die ich habe.
Und wie sieht dein beruflicher Alltag heute aus? Was hast du für ein Portfolio?
Ich habe immer noch Mandate als Verwaltungsrätin, als Stiftungsrätin, in Vorständen auch von Kulturvereinigungen, die ich ausübe. Ich durfte sogar eine neue Verantwortung übernehmen als Präsidentin des Institutsrates des Institutes für geistiges Eigentum. Also es wird mir noch lange nicht langweilig. Ich habe immer noch schöne und tolle Herausforderungen jeden Tag beruflich, aber einfach nicht mehr so stressig in der Agenda und im Zeitablauf.
Du hast gesagt, du beobachtest die Politik, bist interessiert. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die amerikanische Präsidentschaftswahl verfolgst? Wir sprechen ja heute auch über den politischen Dialog.
Es tut mir eigentlich nur leid, was da passiert. Ich finde es traurig. Die Vereinigten Staaten von Amerika, ja, eine Urdemokratie, die Vorbild war für viele Demokratien auf dieser Welt. Und jetzt endet sie in einem, also nicht die Demokratie, aber die Entwicklung in einer völlig gespaltenen Nation mit fast einer PAT 50-50 Spaltung und im Moment ohne Brücken zwischen den verschiedenen Blöcken, die sich in den letzten 4 Jahren auch nicht zueinander, sondern eher auseinander entwickelt haben. Meines Erachtens sage ich, es tut mir leid und ich bin traurig, weil darunter der Fortschritt, die Entwicklungen, die Sache, die gute Sache für die Menschen, die dort leben, halt leidet und nicht gepflegt werden kann, weil es nur um Positionen in der Hauptsache geht und um Interessen, wie wir das leider in der Entwicklung ja in diesen 4 Jahren jetzt gesehen haben.
Also der Dialog kommt zu kurz.
Ja, viel zu kurz. Und die vielleicht dialogfähigeren Menschen, die gehen unter, die werden gar nicht gehört oder werden lächerlich gemacht, weil auch die Werte sich verschoben haben, wie Verlässlichkeit, Vertrauen, Respekt. Das gilt alles viel weniger, als es früher gegolten hat.
Wir kommen auf den politischen Dialog, wie in der Schweiz stattfindet, später noch zurück. Du bist ausgebildete Mediatorin. Sprechen wir zu Beginn vom Ausgangspunkt der Mediation, also dem Streit oder dem Konflikt. Was ist dein Verhältnis zum Konflikt generell? Wie gehst du mit deinen Konflikten um? Bist du selber eher eine kalte oder eine heiße Streiterin? Ich habe dich als sachliche Politikerin wahrgenommen. Bist du in der ganzen Zeit als aktive Politikerin auch einmal emotional geworden?
Also ich bin grundsätzlich ein friedliebender Mensch, was nicht heißt, dass ich den Konflikten aus dem Weg gehe, aber ich möchte die Konflikte, die Differenzen mit Respekt im Gespräch austragen. Das gilt im persönlichen Bereich, in der Familie, das soll besprochen werden, aber auf möglichst sachlicher Basis. Und gelernt habe ich das natürlich als Anwältin. Als Anwältin ist ja eine der großen Aufgaben nebst der rechtlichen Beurteilung, dass man gut weiß, wie man die eigenen Klienten führen kann. Das heißt, sie emotional abholen, sie auf den Boden der Realität bringen. Und wenn man dann ihre Interessen vertritt, sei es vor Gericht, sei es auch in einer Verhandlung mit einer Gegenpartei, da wäre es komplett falsch und man würde am Ziel vorbeigehen, wenn der Anwalt oder die Anwältin als Parteivertreter emotional werden. Da muss man strikt sachlich cool bleiben und kommt so sehr viel weiter. Und das hat mich sehr geprägt. Und das hat mich natürlich auch im politischen Dialog geprägt. Das ist wirklich so, dass ich es eigentlich fast immer geschafft habe, sachlich mit einer gewissen Distanz meine Positionen in der Politik und meine Anliegen zu vertreten.
Als Mediator machen wir die Erfahrung, dass Konflikte auch Chancen sind. Denn ohne sie gäbe es keine Entwicklung. Reinhard Sprenger beschreibt in seinem Buch Magie des Konflikts die Kraft des Konfliktes, die uns, vorausgesetzt wir gehen richtig mit ihm um, eben auch einen kann. Für mich ist es weniger die Magie des Konfliktes als mehr die Magie der Konfliktlösung, die eben die Chancen beinhalten. Wie beurteilst du dieses Chancenpotenzial?
Ja, das ist wahrscheinlich der Schlüssel eben der Mediation. Ich sehe das auch so. Ein Konflikt bringt Problemstellungen, die oft ja auch versteckt sind, nicht offen ausgetragen, oft sogar von Betroffenen auch noch nicht erkannt sind, ins Bewusstsein und auf den Tisch. Und wenn sie auf dem Tisch liegen, dann muss man sie noch gut einreihen. Das gehört auch zur Konfliktlösung und meistens mit dem Einreihen und auf Schweizerdeutsch sagt man Büschele der verschiedenen Positionen, Interessen, zeigt sich dann auch schon eine Konfliktlösung auf. Ich finde auf jeden Fall, Konflikte auch im persönlichen Bereich sind Chancen. Sie tun weh, wenn man emotional davon betroffen und emotional engagiert sind, tun sie immer weh. Aber die Erfahrungen im Leben zeigen auch, dass es halt leider oft so ist, wenn man sich weiterentwickelt, auch reifer wird, dann ist das immer mit etwas Schmerzen verbunden. Oder meistens.
Ungelöste Konflikte können auch Schmerzen verursachen, können auch Energie binden, unnötigerweise. Für mich ist es jeweils interessant zu beobachten, wie Parteien in einer Mediation, wenn sie in der Lösungsfindung sind, eben Energie gewinnen aus diesem Prozess und richtiggehend beflügelt werden können.
Ja, das ist so vor allem, das geht mir auch persönlich so, weil ich habe eigentlich nicht gerne Konflikte. Und deshalb hasse ich es auch, wenn die Konflikte in Grabenkämpfe ausarten. Da bin ich also nicht geeignet dazu. So Kämpfe, in denen man sich anschweigt, das finde ich ganz schlimm. Mein Bedürfnis ist es dann zu reden und möglichst Klarheiten herbeizuführen. Ich bin aber der Auffassung, das muss mit Respekt passieren, in gegenseitigem Respekt. Ich habe Mühe, wenn jemand die Beherrschung verliert, dann verliere ich eigentlich den Glauben an die Person, die Person selbst als Persönlichkeit verliert bei mir, wenn mein Gegenüber die Kontenance und die Beherrschung verliert. Ich kann damit umgehen natürlich, aber ich finde, das ist absolut kontraproduktiv und eine reine Energieverschwendung.
Konflikte sind so alt wie die Menschheit und doch beschleicht einem das Gefühl, dass diese Konflikte zunehmen, dass sie vor allem immer heftiger ausgetragen werden und sich von einer individuellen Ebene auf eine gesellschaftliche und politische Ebene ausweiten. Die Heftigkeit wird zusätzlich noch durch die sozialen Medien verstärkt und beschleunigt. Es beginnt eine Eskalationslogik, die zu einem Teufelskreis führt. Am Beispiel der Wahl in den USA lässt sich das gut beobachten. Empörung, Polemik, Polarisierung, Populismus und dann im Extremfall bis hin zum Aufruf der Leaderfiguren zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. In Extremis würde dann der eigene Untergang bewusst in Kauf genommen, um ein Ziel zu erreichen und die Anhängerschaft nicht zu enttäuschen. Also genau wie es die Eskalationsstufen von Friedrich Glasl detailliert beschreiben und voraussagen. Vorausgesetzt, die Eskalation kann nicht unterbunden werden. Viele Menschen schauen angesichts dieser Spirale mehr oder weniger angewidert weg oder umgeben sich dann nur noch mit Gleichgesinnten in ihrer Blase, um möglichst viel Normalität zu erfahren. Kann und muss hier die Politik nicht eine ausgleichende Funktion übernehmen?
Ja, ich glaube schon. Also das ist sogar eine Grundaufgabe der Politik. Es kann ja nicht sein, dass in einem Gemeinwesen man sich in die eigenen paradiesischen Blasen zurückzieht und sich nicht mehr konfrontiert mit grundsätzlichen Problemen des Lebens, die ja jeden direkt betreffen könnten. Ich finde, eben die Verantwortung trägt jeder klar für sich selbst im Sinne der Eigen- oder Selbstverantwortung, aber sie ist immer auch verbunden mit einer gewissen Verantwortung für eine Gemeinschaft, sei es jetzt Familie oder eben auch im Staat einer Gemeinschaft. Ich finde es eigentlich auch traurig und nicht gut, was passiert, auch mit den sozialen Medien, die viele positive Seiten haben, aber eine Seite, finde ich, die wirkt sich wirklich negativ aus, weil man kann im Versteckten, ohne dass man den Gegenüber in die Augen schauen muss, kann man grenzenlose Hässlichkeiten loswerden und der Mensch offensichtlich entfesselt sich und verliert seine Grenzen und sein respektvolles Umgehen mit anderen Mitmenschen, wenn er sich hinter dem Busch verstecken kann und loslassen kann. Das führt zu extremen Situationen, zu extremen Emotionen und ist sicher einfach einer Gesellschaft und einem Gemeinwesen überhaupt nicht dienlich. Und meines Erachtens hat die Politik da eine Funktion, und sei es an erster Stelle die Funktion der Bildung, Ausbildung bei den jungen Menschen, um ihnen zu zeigen, was das bringt, welche Konsequenzen dahinter sein können. Damit werden sie befähigt, erstens kritisch zu denken, andere Meinungen kritisch zu hinterfragen und selbst auch respektvoller, besinnend, also reflektiert damit umzugehen. Und das heißt wirklich Bildung. Und das ist sicher eines der Probleme in den Vereinigten Staaten. Die Durchschnittsbildung der Bevölkerung ist natürlich tief. Deshalb kann man auch so Verschwörungstheorien loslassen und sie kommen auf fruchtbaren Boden. Deshalb sind auch die Religionen in eher evangelikaler Ausrichtungen dort mehr gefragt, weil das sind alles so Hilfen für Menschen, die wenig Eigenreflexion haben, sich an irgendetwas zu halten und sich dadurch führen zu lassen. Aber sie haben eben nicht gelernt, das kritisch zu hinterfragen.
Diese Konflikteskalation kann man unterbrechen mit einem Dialog, der auf Zuhören basiert, auf dem Austausch von Informationen, der Bereitschaft des gegenseitigen Lernens und der Auseinandersetzung mit den Interessen des Gegenüber. Ich glaube, dass es möglich ist, dass man auch einen guten Dialog via soziale Medien führen kann. Dazu braucht es aber ein paar Voraussetzungen. Die Frage ist vielmehr, will man das überhaupt und welchen Platz räumt man den sozialen Medien ein?
Die sozialen Medien haben jetzt ja einen Platz im täglichen Leben eines Durchschnittsmenschen, der überhaupt Zugang natürlich zu diesen hat, nehmen sie ein, der aus meiner Sicht eben zu unkritisch ist und auch der Platz ist zu groß im Leben davon. Aber was mich dahinter eben auch stört, ist, dass die Firmen, die diese sozialen Medien erfunden und aufgebaut haben, das war ja genial, was sie gemacht haben, und sie haben ja riesen Erfolg damit, sie haben enorm viel Geld da gewonnen damit und gewinnen jeden Tag Geld. Aber sie haben eine Macht erhalten im Staat. Es ist ein kleiner Staat im Staat, der außerordentlich gefährlich ist. Wir haben das Credo, auch in den Vereinigten Staaten, freie Medien, das ist ein heiliges Thema, die Meinungsäußerungsfreiheit, jeder kann seine Meinung überall, wie er will, äußern. Aber diese sozialen Medien, Facebook, Twitter und so weiter, die haben eine Macht erreicht, indem sie eben Menschen, die Grenzen überschreiten, das ist schon in Ordnung, stoppen können oder die Macht haben, diese abzustellen und einfach den Knopf zu drücken und dann finden sie ihre Öffentlichkeit nicht mehr. Dass sie das in einer relativen Verantwortung für den Durchschnitt oder die Durchschnittsmeinung einer Gesellschaft machen, immer auch unter Berücksichtigung der Legalität, Illegalität, Sittlichkeit, Unsittlichkeit, ist in Ordnung. Aber die Entwicklung, dass private Gesellschaften das machen können, die finde ich außerordentlich bedenklich. Es ist ebenso schlimm, wie wenn ein Lukaschenko in seinem Land das Internet oder der Xi Jinping das Internet abstellen oder westliche Seiten nicht zulassen kann. Das ist genau gleiche Zensur.
Die sozialen Medien, die werden bleiben. Wir müssen also lernen, mit ihnen umgehen zu können. Was oder wie könnte man da Abhilfe schaffen?
Das ist ganz schwierig, Abhilfe zu schaffen, weil die Grenze zwischen absoluter persönlicher Freiheit, Meinungsäußerungsfreiheit und eben diesem Beurteilen, was ist noch legal oder faktentreu, sittlich oder unsittlich, diese Grenze ist eine ganz enge Gratwanderung und eigentlich steht sie keinem Menschen direkt allein zu. Das ist ja eigentlich, wenn man dann zurückdenkt, bei Twitter oder bei Facebook so, da sitzt einer in seinem Kästchen und entscheidet, das kann man durchlassen und das kann man nicht durchlassen. Also ist auch eine gewisse Willkür dahinter. Ich kann keine Lösung vorschlagen, sowohl bei den sozialen Medien. Klar ist, dass es, wenn es staatlich durch einen Diktator gemacht ist, in einer Autokratie, dann ist es nochmals etwas anderes. Aber auch hier hilft nur, das ist zwar ein ideales Weltbild, aber Bildung, gute Grundbildung, Erziehen zu eigenem Denken und kritischem Denken würde auch da natürlich Abhilfe schaffen.
Man beginnt ja auch schon zu lernen. Es passiert ja etwas Spannendes. Der Kurznachrichtenkanal Twitter blendet bei umstrittenen Tweets Warnungen ein, etwa in dem Sinne, dass vorliegende Meldungen höchstwahrscheinlich nicht ganz faktentreu sind. Immerhin ist das ein Anfang, der in die richtige Richtung geht, bei dem sich aber natürlich viele Fragen stellen. Wer beurteilt, was richtig oder falsch ist und wer kann diese Kommentare herausgeben?
Was Abhilfe schaffen würde, ist eigentlich dasselbe, wie wenn es um andere Medien geht, dass unser Strafrecht, das wir haben, in solchen Fällen besser durchsetzen könnte. Das kann man bei Zeitungen oder Fernsehen, Radio kann man das gut durchsetzen. Und das Problem ist, dass es in den sozialen Medien sehr schwierig durchsetzbar ist. Da müsste man mehr Möglichkeiten haben, solche Verleumder und Hassredner strafrechtlich verfolgen zu können, und da bin ich überzeugt, dass man das dann auf ein Maß runterbrächte, wie es bei Zeitungen mit oder im Radio mit den Beschwerden bei Mubi und so weiter wäre. Da gibt es schon noch Handlungsbedarf.
Hier kann sicher auch die Art und Weise des Dialoges, wie er geführt wird, wie er moderiert wird, einen Beitrag leisten. Und damit wären wir bei der Mediation. Du hast dich schon relativ früh mit Mediation auseinandergesetzt, als das in der Schweiz noch ein junges Thema war. Wie bist du eigentlich zum Thema Mediation gekommen?
Eigentlich schon früh in den 90er Jahren. In Amerika ist das ja eigentlich schon recht lange bekannt. Erstaunlich ist ja dort, dass es auch diese strafrechtlichen Mediationen gibt. Die gibt es bei uns in ganz kleinem Maß auch. Bei uns ist es eher denkbar im Bereich, in dem man Autonomie und Freiheiten hat. Und die ganze Strafverfolgung ist bei uns klar dem Staat zugeordnet. Das war für mich faszinierend, das mal so zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. Und dann hat es mich eigentlich gepackt, weil ich im Beruf als Rechtsanwältin sehr viel verhandelt habe, viele Vergleiche ausgehandelt habe für Parteien. Ich habe in einer gewissen Zeit sehr viele Ehescheidungen gemacht und da festgestellt, dass das Mittel der Mediation sehr hilfreich ist, weil es parallel zum Aushandeln jetzt über Geld eben auch die inneren emotionalen Bereiche eines Menschen, der in den Konflikt involviert ist, mitnimmt und dort Entwicklungen auslöst, die für das spätere Zusammenleben jetzt konkret von ehemaligen Ehegatten mit Kindern, auch ohne Kinder, sehr dienlich ist. Und das hat mich eigentlich sehr dazu gebracht. Und dann in der Ausbildung habe ich dann natürlich noch andere interessante Mediationen kennengelernt, wie die großen Gruppenmediationen, Flughafenmediationen, arbeitsrechtliche Mediationen, die Vielfalt davon, und ich finde es nach wie vor ein super gutes Mittel. Dann hat es noch einen anderen Aspekt, die Erziehung von Kindern. Ich finde, es ist außerordentlich hilfreich in der Erziehung von Kindern, die Mediation, weil man eine Denkweise lernt in der Mediationsausbildung, die sehr hilft, während der Entwicklung der Kinder da mitzugehen und eben schon Konflikte auszutragen, aber in einer weiterentwickelnden und fruchtbaren Form. Und eigentlich dasselbe gilt für die Politik auch.
Du hast die Sichtweise als Anwältin angesprochen. Recht und Mediation werden heute im Gegensatz zu früher nicht mehr als Gegensatz wahrgenommen. Im Gegenteil, viele Anwaltskanzleien bieten mittlerweile auch Mediationsleistungen an. Ich habe schon erlebt, dass die Parteien gesagt haben, nur keine Anwälte beiziehen. Oder umgekehrt, dass Anwälte sagen, ja, das können wir selber, wir brauchen keine Mediatoren. Persönlich bin ich der Ansicht, dass ein Zusammengehen aber kein Problem ist und die Sichtweise der Anwälte sogar helfen kann. Es ist sicherzustellen, dass alle Seiten rechtlich beraten sind und nicht nur eine Seite mit dem Anwalt kommt, da es sonst zu einem Ungleichgewicht im Dialog kommen kann. Bei komplexen rechtlichen Fällen geht es gar nicht ohne rechtliche Unterstützung, wenn man eine Lösung anstrebt, die auch rechtlich überzeugen soll. Wie hast du diese Spannungen wahrgenommen?
Ja, es ist natürlich so, ich hatte die Kombination von beiden. Deshalb habe ich das jetzt mit den Klienten direkt nicht erlebt. Die Klienten waren oft sehr offen für eine mediative Aushandlung oder eine Mediation, und danach gibt es noch die Vereinbarung. Aber zu Beginn wurde man als Mediator oder Mediatorin schon belächelt, bis sich das dann etabliert hat, und ich bin auch noch in dieser Phase tätig gewesen, in der man kämpfen musste für eine Mediationsklausel in einem Vertrag.
Das ist ein gutes Beispiel. Gerade die Mediationsklausel ist ja heute fast schon zum Standard in Verträgen geworden. Wie hat deine Mediationsausbildung deine politische Arbeit beeinflusst? Hat sich dein Politisieren mit deinen Mediationskompetenzen verfeinert?
Ich weiß nicht. Die Debattierkunst, glaube ich, läuft eigentlich unabhängig davon, das ist die, wie, ob man gut argumentieren kann oder nicht. Das braucht man in Verhandlungen ja immer. Und in der Politik braucht man das auch. Aber ich glaube, die Mediation hat in der Politik Einfluss jetzt auf mich ausgeübt, im Sinne der besseren oder ausgebildeten Fähigkeiten, sich in die Schuhe des politischen Gegners zu stellen und damit Kreativität für Lösungen, Kompromisse zu erhalten. Das ist ja eigentlich mindestens in der Schweiz ja Gott sei Dank noch, und ich hoffe, das bleibt noch lange so, also in unserem System, dass wir wissen, man kann nicht einfach die eigene Position voll und ganz durchbringen und vertreten oder durchmarschieren, sondern eben nach der Devise, die im Bundeshaus in der Rosette steht, unus pro omnibus und omnes pro uno, also eben diese Wechselwirkung, dass die Lösungen für alle Positives haben sollen, dann sind es gute Lösungen. Man sieht das auch in anderen Staaten, die sogar Demokratien sind, aber im Zwei-Parteien-System funktionieren oder im Zwei-Block-System funktionieren. Wenn alles, was eine Seite gemacht hat, dann umgekrempelt und ausgewechselt wird und dann ist eine Seite der Bevölkerung zufrieden und die andere nicht. Und es ist doch viel besser, wenn man für das Ganze denkt. Ich meine, uns allen geht es gut, nicht nur, weil wir viel arbeiten und das für uns egoistisch machen, sondern weil wir auch ein Interesse haben, dass es in unserem Land allen Menschen einigermaßen gut geht. Damit haben wir ein sicheres und viel ruhigeres Leben, wie wenn man nur für die absoluten Eigeninteressen kämpfen würde.
Das ist ein schönes Bild mit der Rosette unter der Bundeshauskuppel. Es passt auch gut zu einem Zitat, das ich auf deiner Homepage gelesen habe. Als Verwaltungs- und Nationalrätin weiß ich, ohne Kompromisse geht es nicht, steht es da.
Ja, das ist doch so, aber das ist bei allem im Leben, das ist auch in der Kindererziehung so. Man kann nie alles erhalten und wenn man durchfräst und alles erhalten hat, dann hinterlässt man zerbrochenes Geschirr auf der Straße und manchen Menschen ist das egal, die lassen das hinter sich und ich bin nicht der Typ, dem das dann so egal ist.
Wir haben viel über die Situation in den USA gesprochen. Jetzt schauen wir mal vor unserer eigenen Haustüre, wie da die Entwicklungen in den letzten Jahren waren. Michael Herrmann, Politgeograf, hat 2017 über die Politik in der Schweiz in der NZZ gesagt, Zitat, alles dreht sich um clevere Deals, Außenwirkung und Selbstvermarktung. Statt um gute Lösungen, die Policies, geht es immer häufiger um Politics, also um den Prozess der Lösungsfindung. Verhandlungstaktik und Kommunikation sind der Politik zentral, doch sie ersetzen nicht das Produkt. Ende des Zitats. Ist das Lobbyieren und das Durchsetzen von Anliegen um jeden Preis wichtiger geworden als die politische Auseinandersetzung? Das intensive gemeinsame Ringen an einer Gesetzgebung und das langwierige Verkleinern von Differenzen, das ja nicht immer angenehm ist, kommt das zu kurz? Wie hast du das erlebt?
Ganz verschieden. Es hat Vorlagen gegeben, da hat man wirklich gerungen und die Differenzenbereinigung und sogar eben vorher auch die Kommissionsarbeit bis zum Letzten ausgeschöpft, um einen Kompromiss zu finden. Und dann gibt es Themen, die, glaube ich, auch weil sie eben emotional stärker besetzt sind, die viel schwieriger deshalb zu lösen sind. Also zum Beispiel eine AHV-Revision, die ist viel schwieriger zu lösen, weil eben die Emotionen höher gehen, die Betroffenheit sehr stark ist bei jedem Einzelnen und die Interessenlagen auch viel weiter auseinander liegen. Und da gebe ich Herrn Herrmann recht, dass man da vielleicht manchmal eben zu früh gesagt hat, ja, das hat sowieso keinen Sinn mehr, lehnen wir es schon gerade ab. Und das ist natürlich ein Trend, der leider aus dem Ausland, auch aus den Vereinigten Staaten, jetzt mehr in die Schweiz gekommen ist. Wir haben auch eine Partei, die nicht immer nur lösungsorientiert politisiert, sondern eben ihre Positionen durchbringen will und damit auch bereit ist, den Verlust von allem oder einen ganzen Scherbenhaufen in Kauf zu nehmen. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Entwicklung.
Wenn man die Verhandlungsrolle in den Policies betrachtet, wer könnte diese übernehmen? Ist das ein Vertreter der vorberatenden politischen Kommission oder eine besonders angesehene Person außerhalb des Parlaments? Oder kann das sogar ein Interessenverband sein? Wer soll im Falle der Policies die Moderation übernehmen?
Das können alle drei sein. Das kann eine Bundesrätin oder ein Bundesrat sein oder der Bundesrat als Gremium. Das kann aber auch, habe ich selbst erlebt, in der Kommission eine Gruppe sein, die sich persönlich gut kennt, aber eigentlich das heute politisch nicht vollständig auf derselben Bühne hat, aber man redet miteinander und diskutiert und sagt dann, ja, das wäre doch noch so ein Befreiungsschlag, wenn wir in diese Richtung gehen. Und dann geht man von dort weiter und redet mit den Leuten, bis man dann vielleicht noch nicht eine Mehrheit, aber doch schon viele hat, die sagen, das könnte ich mir vorstellen. Und so kommt man dann Schritt für Schritt weiter. Und das kann auch von einer Interessenvereinigung ausgehen, die eine Initiative ergreift, um zu versuchen, eine Lösung zu finden. Das Problem ist ja bei der AHV-Revision als Beispiel, dass dahinter natürlich dann, wenn so ein Kompromiss gezimmert ist, halt immer noch eben die Interessenverbände auch sind, und wenn dann die sind einverstanden und die anderen nicht oder jeder krümmelt irgendwo noch daran herum, dann ist es eigentlich schon wieder fast gestorben.
Oft hört man in diesem Zusammenhang auch vom Unterschied zwischen der Grossen und der Kleinen Kammer, also dem Nationalrat und dem Ständerat, der auch Chambre de Réflexion genannt wird. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, das hat natürlich verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass die Kommissionen im Ständerat viel kleiner sind. Es sind nur 13 Leute, im Nationalrat sind es 25. Das macht viel aus beim Suchen eines Kompromisses. Und dann kennen sich dadurch die Ständeräte viel besser, persönlicher, um aufeinander zuzugehen. Und der Nationalrat ist auch eher die Kammer, da werden die Positionen vertreten und nicht unbedingt in erster Linie die Lösungen. Man ist dann schließlich auch bereit, Lösungen zu bejahen. Manchmal muss man ja da auch dann eine Kröte schlucken, das gehört auch zum Kompromiss. Aber im Nationalrat direkt wird auch viel für die Galerie, also für die Medien und die Öffentlichkeit kommuniziert am Rednerpult, und das um die eigene Klientschaft und Wählerschaft zu bedienen, und das ist halt dann nicht immer so lösungsorientiert.
Da fällt mir das Stichwort Dealmaker ein. Es gibt ja Personen, denen man nachsagt, dass sie in der Lage sind, Koalitionen zu schmieden und tragfähige Kompromisse zu zimmern. Was braucht es für Eigenschaften als Dealmaker in der Schweizer Politik?
Sicher einmal Klarheit in der eigenen Position mit dem Kennen der eigenen Beweglichkeit, wie weit man bei einem Kompromiss gehen könnte. Das ist das eine. Und das andere, Erkennen der Möglichkeiten des politischen Gegners. Wie weit, wo kann man ihn abholen? Wie verliert er das Gesicht nicht? Weil wenn er das Gesicht verliert, dann ist es sowieso verloren. Solche Fähigkeiten, und das sind klar mediative Fähigkeiten. Man lernt ja, das war für mich das tollste Erlebnis eigentlich in der Mediationsausbildung, die Möglichkeit des Rollentausches. Es gibt ja Leute, die machen das gar nicht gerne, aber wir hatten es auch, es war wirklich gut, dass man in einem Konflikt zuerst die Position A, dann wechselt man in Position B und am Schluss in Position C. Das ist unheimlich, wie man das in der Ausbildung auch als inneren Vorgang erlebt. Nicht nur als theoretischen Vorgang, sondern eben sich in die Schuhe des anderen stellen, bis man sogar die Emotion des anderen, der anderen Schuhe erleben kann. Das ist wirklich etwas phänomenal. Und ich glaube, diese Erfahrung als eben Erfahrung hilft sehr bei der Bereitschaft, Lösungen zu suchen. Man kann dann manchmal in einem eigenen Konflikt, darf man das nicht zu früh machen, weil sonst kommt man immer dem anderen entgegen. Man muss ja auch sich selber noch treu bleiben und die eigene Position verteidigen und möglichst auch vertreten. Aber die Fähigkeit, das zu können, hilft sehr viel.
Du hast mediative Elemente erwähnt. Das politische System der Schweiz kennt viele solche ausgleichende Elemente. Zu nennen wären etwa die hohe Privatautonomie, das Subsidiaritätsprinzip, das Vernehmlassungsverfahren, aber auch der Anspruch auf rechtliches Gehör, Die Kommissionsbildungen und die Ämterkonsultationen in der Verwaltung sind ihren Grundgedanken letztlich mediative Elemente, also Elemente der Inklusion, die konsensual und klärend wirken. Die Schweiz ist damit zu einem stabilen und leistungsfähigen Staat geworden. Trotzdem wird die Politik, wie sie Hermann nennt, offenbar immer wichtiger. Positionen werden vermehrt durch gezielte Indiskretionen an die Medien breit gestreut, um Druck aufzubauen, bevor die politische Debatte geführt wird. Gefährden wir damit letztlich unsere Errungenschaften, auf die wir ja so stolz sind?
Ja, wir machen sie sicher etwas schwieriger. Der Weg dann zum Ziel zu kommen wird etwas steiniger. Es braucht eine Runde mehr oder zwei Runden mehr. Und ich glaube, das hängt mit unserer Zeit zusammen. Dass wir leben in einer Zeit, da ist Gemeinschaft weniger gefragt, es ist mehr Individualismus gefragt. Sogar der Lockdown im Frühling hat zwar kurze Zeit ein gewisses Gemeinschaftsgefühl und ein Schicksalsgemeinschaftsgefühl hervorgerufen, das ist dann aber wieder schnell verflogen in den individuellen Freiheiten, die jetzt in der zweiten Welle, finde ich, stärker, auch von der Bevölkerung stärker gewichtet sind und die Bereitschaft kleiner ist, ein Opfer für die Gemeinschaft zu bringen. Und ich glaube wirklich, der Individualismus, vielleicht auch der Egoismus, das ist unsere Zeit. Jeder schaut für sich, dann noch vielleicht für seine Familie, aber mehr für die Gemeinschaft ist er nicht unbedingt bereit zu schauen. Und das sind aber auch die sozialen Medien, die das natürlich befördern, durch die Möglichkeiten in diese Welten, eigenen Welten einzutauchen, dass man sich mit dem anderen gar nicht befassen muss. Und eben auch dem Anonymen kommunizieren können, sich aufplustern hinter dem Busch. Als kleine Persönlichkeit kann man sich im Netz wahnsinnig aufplustern. Und ich glaube, das hängt halt auch mit diesem Phänomen zusammen, das uns diese technischen Möglichkeiten geben.
Ich habe schon die Beobachtung gemacht, dass sich die Legislative schwerer tut mit Mediationen als die Exekutive. Die Vermittlerrolle wird zwar gerne übernommen, selber aber Mediant sein, also Konfliktpartei sein, will man nicht unbedingt. Täusche ich mich hier? Ist es so, dass man nicht gerne zugibt, Teil eines Konfliktes zu sein?
Ich glaube schon, in der Exekutive ist es viel einfacher. Man sind viel weniger Leute, man kennt sich besser und weiß da auch, wie weit man gehen kann. Nein, ich glaube wirklich, dass das einfacher geht dort.
Wie steht es eigentlich mit der mediativen Kompetenz im Nationalrat? Hat es viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit einem Mediationshintergrund? Kennst du noch andere?
Nein, ich kenne niemanden. Ja, vielleicht noch ein Kollege, aber nein, nicht groß.
Ja, ich kenne auch vor allem Exekutivpolitikerinnen und Politiker, die sich mit Mediation auseinandergesetzt haben und die diese Techniken auch erfolgreich anwenden.
Ja, es ist unheimlich, im Alltag, finde ich, kann man das anwenden. Ich lebe Mediation jeden Tag in irgendeiner Form. Und dann gibt es ja also auch im Alltag, geht man einkaufen und findet einen Ungeduldigen, der ungehalten wird. Als Mediatorin oder Mediator ist es ein einfaches, einen solchen abzuholen und irgendwo nicht glücklich zu machen, aber wenigstens ein wenig weniger unglücklich zu machen. Einfach mit, wie man das machen muss.
Du hast die Altersvorsorge als großes ungelöstes politisches Problem erwähnt. Wäre das nicht ein Thema, das man parteiübergreifend mit mediativen Elementen versuchen könnte zu klären?
Also das wird immer wieder versucht, in kleinen Gruppen. Im Moment ist, glaube ich, auch eine kleine Gruppe am Werk, die versucht mit diesem Austarieren von Geben und Nehmen, weil man nimmt, wenn man das Frauenalter heraufsetzen will, nimmt man einigen Frauen etwas und man muss die Kosten irgendwie kompensieren, die sind da am Austarieren und versuchen, eine Lösung zu finden. Ich glaube, das wird intuitiv in der Politik von Leuten, die geeignet sind, eben als Dealmakers, wie wir sie vorhin genannt haben, wird das immer wieder ausgeübt.
Du warst ja Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission und hast dich aktiv unter anderem mit der Beschaffung von neuen Kampffliegern auseinandergesetzt. Auch ein Thema mit hohem Konfliktpotenzial. Wie mediativ ist rückblickend diese politische Auseinandersetzung unter der Verantwortung der zuständigen Bundesrätin Viola Amherd abgelaufen?
Also da gibt es verschiedene Sachen, die ich dazu sagen möchte. Wie das Geschäft politisch gelaufen ist seit dem Krippen 2014, das muss man sagen, das ist gewachsen und das ist eigentlich auch mediativ gewachsen, indem man zuerst die Grundlagen erstellt hat, was wir haben, was wir brauchen und was wir vermögen, also was wir bezahlen können. Natürlich unter Beurteilung dieses Umfelds. Und dann aus diesem ist dann entstanden die konkrete Definition eines Bedürfnisses und dieses Bedürfnis, das nach der Evaluation wurde das jetzt in die Umsetzung geschickt. Und parallel dazu unser politischer Prozess, der aus meiner Sicht sehr mediativ war, weil man müsste ein solches Geschäft nicht in die Volksabstimmung bringen. Das Gesetz sagt, das Parlament hat die Kompetenz, das zu entscheiden. Aber man hat nicht über den Willen der Bevölkerung hinweggehen wollen. Das ist schon mal mediativ. Was dann für mich erstaunlich war mit diesem knappen Resultat, nehmen wir an, das Resultat wäre umgekehrt gewesen. Nur 49,9% oder 0,8% für den Flieger. Da hätte man ja am nächsten Tag den Herstellern dieser Flieger geschrieben, danke vielmals für eure Offerten und Angaben, aber das Schweizer Volk hat entschieden, es will das nicht und findet es nicht nötig. Vielen Dank, aber damit ist der Prozess abgeschlossen. Punkt, Schluss, runter. Und man hätte wahrscheinlich eine große Auslegeordnung gemacht, welche Armee wollen wir, welche brauchen wir, kommen wir auch ohne Sicherheit in der Luft aus oder können wir uns die anders beschaffen? Jetzt war es umgekehrt, 50,1 oder 2% haben ja gesagt. Und der mediative, kompromissbereite Schweizer und die Schweizerin sagen schon am Tag der Abstimmung, ja, diese 6 Milliarden, ja, vielleicht müssen wir weniger ausgeben, vielleicht braucht es halt doch weniger und ja, so viele finden, es sei nicht nötig. Ja, da müssen wir nochmals über die Bücher, vielleicht brauchen wir sie doch nicht oder die alten können wir noch wieder updaten. Das ist so typisch schweizerisch. Einesteils positiv, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, nicht fair. Es ist für mich ein gutes Beispiel, das zeigt, dass man jetzt da die Resultate plus oder minus nicht gleich behandelt hat. Der Minderheitenschutz oder die Minderheitenrücksichtnahme, die ging da nur in eine Richtung. Und da störe ich mich persönlich jetzt politisch etwas daran.
Kommen wir zum Schluss noch zu einem Ausblick. Was möchtest du persönlich noch tun im Bereich Vermittlung oder Mediation?
Ja, dass es noch etwas bekannter wird, dass die Denkweise als Lebenserfahrung mehr einfließt in die Menschen, in die Gemeinschaft. Also da denke ich auch daran, dass man zum Beispiel in der Schule Ausbildungsblöcke machen könnte, indem man Streitereien als Beispiele nimmt und dann die Kinder lernt, ja, wenn jetzt du auf dieser Seite bist, nehmen wir an Cybermobbing als Beispiel, dass man den Kindern das vor Augen führt, ja, wenn du jetzt das Opfer bist, die stellen sich ja immer vor, sie würden die anderen Plagen und dass man sie eben bewusst erfahren oder erfühlen lässt, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Da, glaube ich, könnte man recht viel machen, das dann in die Denkweise eines reifenden Kindes auch wirklich hineingetragen werden könnte in die Persönlichkeitsentwicklung. Das fände ich toll, gleich eben wie in der Erziehung auch, dass man das, anstatt eine Ohrfeige zu geben, kann man immer eine Situation auch anders lösen, eben durch Dialog, aber auch durch Dialog, indem man dem anderen eben die Gegenseite auch erklärt und soweit altersgemäß erfühlen lassen kann.
Corinna Eichenberger, herzlichen Dank für deine Bereitschaft zu diesem Gespräch und zu deinen engagierten und persönlichen Antworten.
Es ist gerne geschehen. Ich finde, es ist sehr spannend. Wir leben ja auch im Moment in einer wahnsinnig spannenden Zeit, und zwar nicht wegen Covid. Covid ist, das wird in ein, zwei Jahren wird das Erinnerung sein, aber ich finde auch, in der ganzen Weltpolitik, wie sich das jetzt eben wieder formiert. Vor 30 Jahren hatten wir eine bipolare Welt und jetzt steuern wir wieder auf eine bipolare Welt hin. Wie sich das entwickelt, das wird spannend.